Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und diese Folge ist eine Interviewfolge und es geht um das Thema grüner Strom, Energieeinkauf und wie das funktionieren kann und wie das geht. Das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Und los geht's. Ja, und damit herzlich willkommen. Heute mein Interviewgast ist der Matthias Kager. Er ist Geschäftsführer und Gründer der Node Energy. Und ich freue mich heute, dich als meinen Gast zu haben. Und herzlich willkommen, lieber Matthias.
Lieber Thomas, ganz herzlichen Dank für die netten einleitenden Worte. Schön, heute hier zu sein und über das spannende Thema Stromeinkauf von Grünstrom sprechen zu dürfen.
Absolut. Ich bin da auch sehr gespannt. Wir haben ganz kurz drüber gesprochen. Ich sage, nein, nicht zu viel sprechen. Wir wollen das alles in der Podcast-Aufnahme besprechen. Erzähl den Zuhörern einmal ganz kurz, was macht Node Energy und was sind so, ja, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Was sind so eure Kernpunkte, damit wir dann in die einzelnen Themen ein bisschen tiefer reingehen?
Ja, sehr, sehr gerne. Also, du hast es gerade schon gesagt, ich bin Gründer und Geschäftsführer bei der Node Energy. Wir sind seit 7 Jahren am Markt. Wir haben unseren Hauptsitz in Frankfurt am Main. Insgesamt beschäftigen wir aktuell rund 90 Mitarbeitende. Und wir sind im Kern eigentlich ein Softwareunternehmen haben es uns zur Aufgabe gemacht, professionellen Betreibern von Windparks und Solarparks dabei zu helfen, Geschäftsmodelle umzusetzen, die in einer Energiezukunft benötigt werden, in der der Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien kommen wird. Und ein ganz wichtiges Thema in dem Zusammenhang ist eben auch, wie können diese Anlagenbetreiber ihren Strom verkaufen, wenn es irgendwann mal keine staatlich garantierten Einspeisevergütungen oder Förderungen mehr gibt. Weil man kann sich das vorstellen, wenn jetzt die gesamte Energie aus erneuerbaren Energieträgern erzeugt wird und alle quasi einen staatlich garantierten Tarif bekommen, dann war es das mit der Marktwirtschaft, dann sind wir in der Planwirtschaft. Und insofern ist jetzt seit einigen Jahren auch dieser Wechsel weg von einem staatlich garantierten Einspeisetarif hin zu einer marktwirtschaftlichen Organisation der erneuerbaren Energien in vollem Gange. Und hier setzen wir an. Also wir unterstützen unsere Kunden auf der Anlagenbetreiberseite dabei, mithilfe unserer Software kaufmännische Prozesse abzuwickeln. Am Anfang haben wir mit relativ trockenen Themen angefangen, wie Behördenmeldungen zu automatisieren. Das ist eben im bürokratischen Deutschland auch für Betreiber von Windparks und Solarparks ein großer Painpoint. Und damit haben wir einen Nerv getroffen, haben heute eine große Anzahl von Kunden, beziehungsweise die Kunden, die wir haben, betreiben rund die Hälfte aller Windräder in Deutschland und von den größeren Solaranlagen auch ungefähr ein Drittel. Als konsequenter nächster Schritt sind wir eben vor einiger Zeit jetzt auch dazu übergegangen, den Anlagenbetreibern dabei zu helfen, ihren Strom zu verkaufen, möglichst effizient. Und das wird dann später jetzt auch unser Thema, glaube ich, sein, damit quasi diese Anlagenbetreiber ihren Grünstrom gut verkaufen können, brauchen sie natürlich auch entsprechende Abnehmer. Und haben wir uns angeschickt, die bisherige Lieferkette etwas durcheinander zu wirbeln. Und in den letzten 2-3 Jahren im Rahmen der Energiekrise hat man, glaube ich, auch gesehen, was quasi die Schwachstellen dieser herkömmlichen Lieferkette sind. Und deshalb ist das auch ein immer wichtigerer Teil unseres Geschäftes an der Stelle.
Ein sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell. Also ich bin ja ganz gespannt. Ich habe auch direkt ein paar Fragen. Seid ihr ausschließlich in Deutschland oder betreibt ihr ausschließlich Anlagen in Deutschland für eure Kunden?
Genau, also wir konzentrieren uns im Moment ausschließlich auf Betreiber von, also auf Kunden in Deutschland. Wir haben Kunden, die auch international sind, allerdings dann nur mit ihrem Deutschlandgeschäft. Wir kriegen immer wieder auch Anfragen aus dem benachbarten europäischen Ausland, ob wir nicht quasi auch dort aktiv werden wollen. Die Versuchung ist verhältnismäßig groß, weil natürlich der Bedarf dort auch also offensichtlich ist. Aber wir sehen eben auch so viel Arbeit quasi hier in Deutschland und die Politik hat mit, sagen wir mal, den ganzen dynamischen Rahmenbedingungen, die hier quasi durch Gesetzesänderungen und so weiter gestaltet werden, auch wirklich keine Langeweile aufkommen lassen, dass wir bisher dieser Versuchung ins Ausland zu gehen widerstanden haben und ausschließlich uns auf Deutschland konzentrieren und hier aber dafür die Dinge perfekt machen wollen.
Sehr gut. bin ich auch mal ein Freund von, solange das Potenzial noch da ist, erstmal das eine Land ausschöpfen, bevor man ins nächste springt dann, ne?
Richtig, genau. Und also es ist auch so, dass quasi viel Energiewirtschaft und Energiemarktdesign inzwischen in Brüssel eben entschieden wird. Und die Umsetzung in den europäischen Mitgliedstaaten ist dann zwar immer noch nationale Angelegenheit, aber dadurch kommt auch eine gewisse Vereinheitlichung zustande, die heute noch nicht in jeder Form zu sehen ist. Aber ich gehe davon aus, dass in 5 Jahren die Energiemärkte europaweit sehr viel ähnlicher sein werden, als sie das heute sind. Und das wird es dann auch in Zukunft für uns wiederum leichter machen, den Sprung ins Ausland zu nehmen. Weil wenn wir jetzt heute quasi mit unserem Geschäftsmodell beispielsweise nach Spanien gehen würden, dann wären zwar die Grundmechaniken gleich, aber die konkrete Ausgestaltung dann doch ziemlich unterschiedlich. Und das erscheint uns bislang jetzt nicht besonders effizient. Deshalb lieber erstmal in Deutschland das richtig gut machen.
Sehr gut. Jetzt haben ja viele Unternehmen auch mit, wenn ich jetzt nur an ESG denke zum Beispiel, wo wir sehr viel auch im Thema Nachhaltigkeit machen müssen und wo viele Unternehmen auch ihre Hausaufgaben machen müssen, damit sie nachher auch am Ende des Tages gute Kredite kommen, weil das ist Kredite bekommen von den Banken, weil das ist ja der verlängerte Hebel, sag ich mal, den sich Brüssel da ausgedacht hat. Wir machen das ja mal so, dass wir das auf die Banken umlegen und dann können die Banken Rating absetzen und dann, wenn das ein schlechtes Rating ist, gibt es halt höhere Zinsen. Also da, deswegen denke ich, dass mit Nachhaltigkeit jeder sowieso konfrontiert ist und da würde grüner Strom ja auch zu beitragen. Jetzt kenne ich aus der, wenn ich jetzt von einem Energieeinkauf ausgehe, dann ist das, was mir bekannt ist, okay, es gibt den Spotmarkt, da kann ich meine Energie einkaufen. Das ist dann wieder so ein Mix, da ist ein bisschen Solar, ein bisschen das mit drin, da ist irgendwo alles mit reingemischt. Dann habe ich das normale Termingeschäft. Ich mache einen Vertrag für 2 Jahre oder 3 Jahre und habe dann den und den Kilowattstundenpreis. Oder so haben wir es bei uns gelöst. Wir kaufen halt die Mengen strategisch ein, haben dann halt auch einen Liefervertrag für 3 Jahre und kaufen dann immer so Monat für Monat die Mengen ein und haben dadurch so ein bisschen die Möglichkeit, günstiger am Ende rauszukommen. So, das sind so die drei Varianten, die ich jetzt kenne. Ich glaube aber, die Variante, die ihr habt, ist noch ein bisschen anders.
Die ist ein bisschen anders, die lässt sich aber relativ gut, sagen wir mal, in die von dir beschriebenen Beschaffungsmodelle eigentlich einordnen, beziehungsweise die Unterschiede und Gleichheiten quasi herausstellen. Und es ist sicherlich so, dass quasi für einen Energieeinkäufer in den letzten Jahren neben dem Kriterium Preis auch das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger geworden ist, sei es über die Banken direkt oder halt eben über Lieferkettenverpflichtungen. Gerade wenn man im Zuliefergeschäft quasi unterwegs ist, sind ja auch viele Einkäufer wiederum quasi auf der Abnehmerseite inzwischen mit sehr strikten Vorgaben, was quasi ESG-Kriterien anbetrifft, quasi unterwegs. Und insofern ist das schon ein Spannungsfeld. Wo kriege ich quasi den Strom einerseits günstig her und andererseits auch in der Qualität, wie er gefordert und gebraucht wird? Und vor ein paar Jahren ist quasi das noch ein gewisser Widerspruch gewesen. Wenn ich Grünstrom beschaffen wollte und gleichzeitig einen günstigen Preis haben wollte, dann hat sich das irgendwie nicht gut miteinander vertragen. Spätestens seitdem durch die Ukraine-Krise die Energiepreise durch die Decke geschossen sind, hat man aber halt eben schon auch gesehen, was für eine Versicherungswirkung gegen explodierende Preise Wind- und Solarstrom doch haben können. Und das hat wiederum dazu geführt, dass viele Einkäufer inzwischen Grünstrom nicht mehr als was Teures quasi empfinden, sondern auch quasi als einen preisdämpfenden Mechanismus wahrnehmen. Und das können wir aus der Praxis auch ganz klar so bestätigen, dass quasi die Energiemengen aus Windparks und Solaranlagen in der Regel günstiger zu beschaffen sind als die traditionellen Lieferprodukte, die man über Stadtwerke und Energiekonzerne angeboten bekommt. Und was jetzt sagen wir mal die Art der Beschaffung anbetrifft, da hattest du jetzt gerade 2 Extrembeispiele genannt. Das eine ist der klassische Festpreisvertrag. Das ist vor der Ukraine-Krise, vor der Energiekrise eigentlich auch so der Standard im Mittelstand gewesen, dass man eben für eine bestimmte Laufzeit, 1, 2, 3 Jahre, entweder einen Festpreis für die ganze Laufzeit oder so einen Staffelpreis über die Dauer der Laufzeit vereinbart hat. Und dann hatte man im Grunde genommen Planungssicherheit. Als dann aber vor 2 Jahren plötzlich die Preise komplett explodiert sind, haben ganz viele herkömmliche Stadtwerke diese Festpreisverträge gar nicht mehr angeboten. Warum war das so? Wenn ich ein Industriebetrieb bin, der für, sagen wir mal, früher 10 Millionen Euro Strom beschaffen musste pro Jahr, und plötzlich haben sich die Energiepreise verdoppelt oder verdreifacht und die Beschaffungskosten wären auf 20, 30 Millionen Euro angestiegen, dann ist das natürlich auch für den Lieferanten, der diese Energiemengen auf Termin dann einkaufen muss und an der Börse absichern muss, erstmal ein großes Risiko in doppelter Hinsicht. Zum einen fragt sich das Stadtwerk, kann der Verbraucher diese teuren Preise überhaupt dauerhaft bezahlen? Ändert sich dadurch nicht das Ausfallrisiko des Kunden? Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist, ich muss für diese teureren Beschaffungspreise ja auch wiederum Sicherheiten hinterlegen am Terminmarkt, damit ich das, den Strom überhaupt beschaffen kann. Und wenn das jetzt quasi Einzelne betrifft, okay, dann ist das so. Aber wenn das plötzlich alle Kunden, die den Strom haben wollen, betrifft, dann hat das auch die ganzen Energieversorger an den Rand getrieben. Und deshalb ist zu dieser Zeit das ganz stark gekippt von diesem herkömmlichen Festpreismodell in eine Spotpreisbeschaffung. Kannten davor eigentlich nur ganz wenige große energieintensive Unternehmen, dass man auch einen Teil über den Spotmarkt beschafft hat. Dass du jetzt als Geschäftsführer eines, ich sag mal, mittelständischen Betriebs auch quasi mit Spotpreisbeschaffung bekannt ist, ist eigentlich ein relativ neues Phänomen. Und das ist genau quasi ein Auswuchs dieser gerade eben beschriebenen Extremsituation, weil dadurch auch die Stadtwerke nicht mehr gezwungen waren, den Strom am Terminmarkt einzudecken und mit Sicherheiten zu hinterlegen, sondern sie konnten im Grunde genommen tagesaktuell den Strom am Spotmarkt kaufen und haben ihn dann quasi zu einem entsprechenden, mit einem entsprechenden Aufschlag einfach an den Kunden geliefert. Dadurch ist aber natürlich für den Einkäufer, für den Verbraucher, das Preisrisiko entsprechend gestiegen. Ne? Also der Preis, der kann hochgehen, der kann runtergehen. Er ist jetzt glücklicherweise in den letzten Monaten wieder runtergegangen, sodass die meisten in solchen Verträgen, sagen wir mal, mit einem blauen Auge davongekommen sein dürften. Aber vielen der Kunden, mit denen wir sprechen, sitzt der Schreck da schon noch ordentlich in den Knochen, als sie dann plötzlich vor 2 Jahren nicht mehr wussten, wo der Strom herkommen soll und dann in so ein neues Beschaffungsmodell gezwungen wurden, was ihnen eigentlich gar nicht geschmeckt hat.
Also ich habe eben gerade, war ein Lieferant noch von uns hier und wir haben nochmal über Verträge für 25 gesprochen, also Lieferverträge, und dann hatten wir nur die eine Komponente, ich sage, was ist mit Strom bei euch nächstes, weil die sehr stromintensiv sind auch oder ne, energieintensiv sind. Ich sage, habt ihr das abgesichert? Haben wir abgesichert für nächstes Jahr. Also da hat er nämlich nochmal die Story rausgepackt. Vor 2 Jahren wurde ihm nämlich sein Vertrag gekündigt. Mhm. Einfach so.
Das kam noch dazu.
Er hat keinen mehr bekommen. Ich sage, was? Ich sag, ich gebe dir alle meine Kontakte, guck, aber das ist ja, er sagt, ich muss produzieren, ich habe ein Unternehmen, wir sind so viele Mitarbeiter. Und ja, das sind natürlich Situationen, so Risiko, also wer seine Risikobewertung ordentlich macht, und da muss der Energieeinkauf, ist in solchen Fällen natürlich hochrisikoanfällig dann.
Auf jeden Fall. Also und da hat es in den letzten beiden Jahren aufgrund dieser Entwicklung auch einen Etagenwechsel zum Teil gegeben, also dass Stromeinkauf inzwischen halt Geschäftsführer- und Vorstandsentscheidung quasi ist. Und das sehen wir schon. Ne? Und also genau an dieser Problematik docken wir an mit unserem Angebot, dass der Strom direkt quasi von dem Anlagenbetreiber, vom Windpark- und Solaranlagenbetreiber eben beschafft werden kann. Und das löst eigentlich die beiden eben beschriebenen Probleme. Zum einen erhöht es quasi die Planungssicherheit, was quasi, und Preisstabilität. Und zum anderen ist es sogar noch günstiger als quasi die anderen Modelle, weil eben gewisse Zwischenhändler schlicht und ergreifend weggelassen werden, die ja auch sonst immer noch eine Marge verdienen wollen. Und die Grundstromqualität ist natürlich, wenn man direkt vom Erzeuger kauft, unbestritten die höchste, die man haben kann. Und das ist quasi für viele Einkäufer, auch wenn es, sagen wir mal, erstmal ungewohnt ist, schon ein attraktives Modell. Und für unsere Kunden auf der Anlagenbetreiberseite ist es auch ein tolles Gefühl, dass sie quasi eine echte Kundenbeziehung aufbauen können, dass man sich quasi von Kaufmann zu Kaufmann auch in die Augen blicken kann und sagen kann, jawohl, du kriegst meinen Strom aus meiner Anlage und ich gucke, dass quasi hier das Windrad sich so gut wie möglich dreht und alles, was ich erzeuge, das geht an dich und zu diesem Preis und da hast du eine feste Preisgarantie und wenn dann irgendwo mal wieder eine Gaspipeline in die Luft fliegt oder ein Öltanker im Suezkanal stecken bleibt, dann kann uns das echt egal sein.
Absolut. Und das halt, und am Ende löst du mit deiner Software dann halt auch die genau diese Kundenbeziehung, ja, ne? Oder dieses, also dass das technisch gelöst wird, oder? Oder habe ich das richtig verstanden?
Richtig, genau. Also es ist am Ende des Tages natürlich schon so, die Lieferung von Strom ist eine recht aufwendige und regulierte Angelegenheit. Das, was quasi heute in den Handelsräumen eines Stadtwerks abläuft, können wir weitestgehend automatisieren. Und auch die ganzen Themen wie Netznutzung, Bilanzkreismanagement, die ganze, ich nenne es mal Abwicklung, soll auch weiterhin quasi weder für den Verbraucher noch für den Anlagenbetreiber eine Arbeit sein, die er quasi jetzt zusätzlich plötzlich schultern muss, sondern das ist Teil unserer Aufgabe an der Stelle. Aber wir sind quasi ein Abwicklungsdienstleister. Handeln nicht mit dem Strom im engeren Sinne, sondern wir kümmern uns darum, dass er vom Ort der Erzeugung, von dem Windpark oder Solarpark, wo der Strom ins öffentliche Netz eingespeist wird, dann eben an den Entnahmezählpunkt des jeweiligen Industrie- und Gewerbebetriebs geliefert wird, dort abgerechnet werden kann. Es ist natürlich so, dass Wind und Sonne nicht immer und zu jeder Zeit quasi Strom produzieren können. Wird sicherlich eine Frage sein, die du auch noch auf deiner Liste hattest.
Die brennen mir auf den Lippen.
Ja, willst du sie stellen oder soll ich direkt drauf eingehen?
Nee, mach mal. Das ist perfekt.
Ja, also genau. Klar, Wind und Sonne sind nicht quasi jederzeit verfügbar und in den Zeiten, in denen der Strom eben nicht aus Wind- und Solaranlagen geliefert werden kann, muss der Strom ja trotzdem irgendwo herkommen und diese Zusatzstromlieferung, die stellen wir quasi auch sicher. Dann kommt der Strom tatsächlich ganz normal von der Börse und wird von uns zum Börsenstrompreis plus einem Abwicklungsentgelt quasi dem Verbraucher in Rechnung gestellt. Wenn man sich so ein übliches Jahresverbrauchsprofil eines Industrie- und Gewerbebetriebs anschaut, bekommen wir durch eine kluge Kombination von Wind- und Solaranlagen so eine Zeitgleichheitsabdeckung von vielleicht 60-65% hin. Und die restlichen 35% werden dann eben noch über die Börse beschafft. Wir sehen, dass es ein großes Interesse auf beiden Seiten des Marktes gibt, also sowohl auf der Erzeuger- als auch auf der Verbraucherseite, sich mit dem Thema Speicherflexibilität auch zu beschäftigen, weil das ist dann wiederum quasi eine Versicherungslösung, um auch diese Quote zu erhöhen und auch sich dagegen abzusichern, dass dann, wenn der Wind- und Sonnenstrom nicht geliefert werden kann, nicht zu teuren Spotmarktpreisen dann beschafft werden muss. Aber das ist halt auch eine Entwicklung, die muss man erstmal irgendwo beginnen. Und der erste Schritt, den wir hiermit eben sehr, sehr einfach machen, ist, wir können eine Preisgarantie geben für den Strom, der zeitgleich aus den Wind- und Solaranlagen geliefert wird. Und die restlichen Energiemengen werden zum Spotpreis quasi geliefert. Das ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu einer 100%igen Spotpreisbeschaffung. Und gleichzeitig ist es eben durch das Weglassen der ganzen Zwischenhändler, die ansonsten quasi noch mit dabei sind, auch eine günstigere Form der Beschaffung und in der Gesamtschau eigentlich optimal, um sich auf ein Szenario vorzubereiten, in dem eben der Grünstromanteil im Energiesystem noch viel höher sein wird, als er das heute ist. Und ermöglicht dann auch in diesen Geschäftsbeziehungen zwischen Anlagenbetreibern und Verbrauchern gute Lösungen zu finden, wie zum Beispiel eben auch Speicherkapazitäten und Ähnliches optimal eingebunden werden können. Und da stehen wir dann natürlich auch parat, um entsprechend als Dienstleister tätig zu werden.
Okay, und würde die Rechnung aufgehen, sich einen Speicher hinzustellen, der jetzt, sage ich mal, die 35% oder 40% dann abpuffert? Geht die Rechnung auf?
Also heute nicht. Ich sag mal so, von 65% auf 75% zu kommen, ist noch relativ leicht. Mhm. Von 75 auf 85 zu kommen, ist schon ein bisschen schwieriger. Und jedes weitere Prozent wird dann richtig teuer, weil das dann halt eben auch lange Phasen quasi abdecken muss. Die berühmten Dunkelflauten, von denen quasi immer wieder mal die Rede ist. Da ist es schon gut, dass wir heute quasi in einem europäischen Energieverbund auch noch Backup-Kapazitäten haben, wie zum Beispiel die Pumpspeicherkraftwerke aus den Schweizer und österreichischen Alpen. Da ist, sagen wir mal, die Flexibilität, die dann der große Energiehandel einem ermöglicht, schon noch eine gute Versicherung. Es wäre heute sicherlich nicht wirtschaftlich sinnvoll, sich vollständig autark aufzustellen mit reiner Wind- und Solarerzeugung in Kombination mit Batteriespeichern, weil man dann die Batteriespeicher so groß dimensionieren müsste für eine relativ geringe Auslastung im Jahresmittel, dass das zu teuer wäre. Also, aber die Transparenz darüber gewinnt man eben. Wir können quasi dem Verbraucher genau zeigen, in welcher Viertelstunde ist denn der Strom aus der Wind- und Solaranlage gekommen und in welcher Viertelstunde musste er vom Spotmarkt beschafft werden und wie viel hat das auch gekostet jeweils. Und damit lässt sich dann natürlich auch wunderbar ausrechnen, wie viel würde es denn jetzt zum Beispiel an Einsparungen bringen, wenn ich mir hier einen 2 Megawatt Batteriespeicher quasi noch aufs Werksgelände stellen würde. Da kommt man nämlich ganz schnell eben von 65 auf 75% Zeitgleichheitsabdeckung und hat dann so einen Batteriespeicher in wenigen Jahren amortisiert bei den Preisdifferenzen, die man dort sieht. Und je nachdem, wie eben zukünftig diese Preisdifferenzen sich entwickeln werden, kann das auch dann noch deutlich schneller gehen. Also wenn man jetzt in den letzten beiden Jahren bei diesen Extrempreisen so einen Batteriespeicher gehabt hätte, dann hätte man sich wirklich eine goldene Nase mit verdienen können.
Absolut. Und jetzt bin ich am Spotmarkt nicht so affin, aber kann ich am Spotmarkt nicht auch sagen, bitte nur den grünen Strom dort kaufen, dass du sagen könntest, also wenn mein vorhandenes angezapfte Windkraftanlage nicht funktioniert oder Solarpark nicht da ist, dann kaufe ich den Rest vom Spotmarkt zu, aber wenn ihr beim Spotmarkt, dann bitte grün, damit ich so gewährleisten kann, dass mein Unternehmen grünen Strom
hat. Geht ja, also im klassischen Energiehandel wird im Grunde genommen die Energiemenge von der Energiequalität getrennt gehandelt. Das heißt, wenn ich jetzt ein an der Börse Strom kaufe, dann ist der immer erstmal grau. Okay. Egal, wo der ursprünglich herkommt. Ich kann mir aber dann zusätzlich ein Zertifikat kaufen. Das ist quasi bei den PPAs, also bei den Direktlieferverträgen mit den Anlagenbetreibern, die wir eben vermitteln, anders. Da wird quasi die Energiemenge gekoppelt mit der Qualität verkauft. Und man kann mit den Anlagenbetreibern dann auch einen Deal machen, dass zum Beispiel die Überschüsse, die produziert werden, weil auf der anderen Seite ist es ja auch manchmal so, dass quasi nicht genügend Verbrauch da ist, während sich das Windrad dreht. Und für diese Energiemenge können dann Grünstromzertifikate generiert werden. Die können dann umetikettiert werden auf die Spotpreis, auf die spotbeschafften Mengen. Und so hat man dann quasi auf Jahresfrist zwar 100% Grünstrom beschafft, zeitgleich erzeugt und verbraucht, aber eben nur 65% beispielsweise. Das würde heute, sagen wir mal, den üblichen Reporting-Anforderungen genügen. Es gibt zwar Überlegungen, auch hier quasi das Zeitgleichheitskriterium stärker in den Fokus zu nehmen, aber die am Spotmarkt beschafften Mengen sind, wenn man sie einkauft, erstmal grau und man kann sie dann mit Zertifikaten nachvergrünen. Und da gibt es eben auch unterschiedliche Möglichkeiten. Ich könnte jetzt quasi ein Grünstromzertifikat aus einem norwegischen Wasserkraftwerk kaufen. Da muss man dann natürlich die Frage stellen, wie grün und glaubhaft ist das jetzt wirklich, ne? Ich kann aber halt eben auch von den Anlagenbetreibern, mit denen ich sowieso schon quasi eine Geschäftsbeziehung habe, noch weitere Grünstromzertifikate abkaufen. Dann habe ich zwar auch hier das Zeitgleichheitskriterium nicht erfüllt, ich habe aber zumindest die Herkunft aus Deutschland gesichert und kann dann, wie gesagt, damit schon die üblichen Anforderungen, die ich reportingtechnisch zu erfüllen habe, gewährleisten.
Okay. Und wenn ich jetzt sage, Mensch, ich möchte, dass mein Unternehmen 100% grünen Strom verwendet. Was kann ich denn eigentlich, also okay, ich kann die 65-prozentige Variante. Also wenn wir das mit eurem Modell wählen, dann wäre das eins. Aber jetzt sage ich mir natürlich, ich möchte die anderen Prozente jetzt auch noch. Dann würde ich, die Batteriethematik ist eins, aber gibt es eine Möglichkeit, auf 100 zu kommen?
Ja, also meinst du jetzt zeitgleich oder auf Jahresfrist? Also auf Jahresfrist, also wenn man jetzt nur quasi die Jahresenergiemenge nimmt, sagen wir mal 10 Gigawattstunden Jahresverbrauchsmenge, da kann ich problemlos quasi für die 10 Gigawattstunden die Grünstromzertifikate direkt von den Anlagenbetreibern, die mir den Strom aus ihren Wind- und Solaranlagen liefern, quasi kaufen. Dann habe ich quasi einen Haken dran und bin quasi auf Jahresfrist gesehen mit 100% Grünstrom unterwegs gewesen, auch wenn nur 65% zeitgleich erzeugt und verbraucht wurde.
Okay, nach vorne hin sieht es gut aus, aber eigentlich ist es bin ich so, ja. Ich könnte für das ESP-Zertifikat wird es gut aussehen, aber
richtig.
Wenn man da in die, das finde ich aber auch spannend, also für alle, die sagen, wir sind 100% grün, also ja.
Ja, genau. Also ich will da nicht quasi mit irgendjemandem auf den Finger zeigen, weil letzten Endes die Regulatorik erlaubt mir das heute, das so zu machen. Ne? Also fair enough. Ne? Die Frage ist halt, wie lange wird das gut gehen? Ne? Und wenn man ehrlich ist, ist halt eben die Zeitgleichheit schon ein wichtiges Kriterium. Und in dem Zusammenhang gibt es natürlich Möglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel auch mit Laufwasserkraftwerken oder Biogasanlagen versuchen, die Energiemengen zu beschaffen, die nicht zeitgleich aus den Wind- und Solaranlagen eben bereitgestellt werden können. Allerdings muss man eben wissen, zum Beispiel eine Biogasanlage bekommt eine relativ hohe Einspeisevergütung. Die werden heute in der Regel besser damit fahren, den Strom über diesen gesetzlich garantierten Tarif zu verkaufen, als ihn eben an einen Gewerbe- oder einen Industriebetrieb zu verkaufen. Beziehungsweise umgekehrt wird der Energieeinkäufer nicht unbedingt die Zahlungsbereitschaft haben, die der Anlagenbetreiber braucht. Das sind einfach für den sonst Opportunitätskosten. Und an der Stelle wird man wahrscheinlich erstmal mit diesem Zertifikatemechanismus arbeiten müssen. Aber man kann halt eben, wie gesagt, über diese Transparenz, die man in dem Direktliefermodell, wie wir es anbieten, gewinnt, sich gut Gedanken darüber machen. Wie kann ich denn quasi möglichst kosteneffizient meine Quote erhöhen? Ja. Und das ist am Ende des Tages auch wieder ein Wettbewerbsvorteil, wenn man versteht, wie man quasi seine Quote erhöhen kann mit möglichst wenig Kosten, dann wird einem das am Ende des Tages natürlich auch Vorteile in der Produktion und so Ähnliches bringen.
Absolut. Und machen wir uns mal nichts vor, 65% ist ja schon deutlich besser als wenn ich 100% von woanders hole. Also von daher.
Absolut. Und also, wie gesagt, immer in der Kombination, es ist nicht nur grüner und transparenter, es ist dann auch günstiger.
Und das ist ja der Punkt. Deswegen ist für mich die Frage, also grün, günstig, also eigentlich zahlt es auf alles ein. Wie würde das funktionieren? Ich habe ein bisschen was auf der Internetseite gelesen, dass es erst ab einer bestimmten Abnahmemenge geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, also wir haben jetzt 0,5 Gigawatt im Jahr, das ist jetzt, was sind so die Einstiegsgrößen, wo du sagst, also ab dem Bedarf, da können wir mal zusammen sprechen?
Ja, also wir haben für uns festgelegt, dass wir ab 2 Gigawattstunden Jahresverbrauch auf der Verbrauchsseite aktiv werden wollen. Das liegt auch einfach ein bisschen daran, dass wir immer noch einen gewissen Aufwand haben in der Vermittlung der Anlagenbetreiber, im Erklären der Vertragsdetails und Ähnlichem. Um da quasi auch unseren eigenen Qualitätsanspruch aufrechterhalten zu können, haben wir gesagt, 2 Gigawattstunden Jahresverbrauch sollten es mindestens sein. Und wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt zu den Größen, die normalerweise erforderlich sind, um so eine Art der Beschaffung machen zu können, ist das schon sehr, sehr klein. Also Unternehmen wie eine BASF oder andere größere Chemie- oder Papierfabriken, die haben auch in der Vergangenheit schon solche Direktlieferverträge abschließen können. Die haben dann aber halt auch ganze Abteilungen mit Energieexperten da sitzen. Die haben eine Heerschar von Anwälten beschäftigt, um die Verträge auszuhandeln. Und da reden wir dann eher über 100 Gigawattstunden aufwärts Jahresverbrauch. Und für uns ist quasi so der klassische Mittelstand mit 2 Gigawattstunden bis 30 Gigawattstunden Jahresverbrauch. Jahresverbrauch eigentlich die ideale Zielgruppe. Darunter wird es perspektivisch wahrscheinlich auch möglich sein, aber heute nicht.
Okay, das wäre auch eine Frage, so ob so Grund, weil man entwickelt sich das ja und die Prozesse werden noch einfacher, dass man sagt, so komm, wir gehen auch noch bis runter auf Kleinstbeträge oder wie auch immer. Ne?
Auf jeden Fall. Also das ist ja auch so eine gewisse Lernkurve, wo sich die gesamte Branche jetzt gerade drauf befindet. Ne? Ich gehe davon aus, dass wir in 2 Jahren den meisten Kunden, die sich für das Produkt interessieren, nicht mehr so ausführlich erklären müssen, wie das alles eben abläuft, wie das heute der Fall ist. Und dann wird es natürlich für uns auch möglich sein, kleinere Abnehmer in den Genuss dieses Angebots zu bringen.
Und der Preis für, also wenn du jetzt den, also wenn ich jetzt den Preis habe, was ist der Unterschied, der preisliche Unterschied jetzt zu den aktuellen, wenn ich jetzt aktuell, ich müsste jetzt reingucken, was aktuell, wie der aktuelle Strompreis ist, hängt ja auch von den Abnahmemengen und Co. ab, aber Spotmarktpreis, hast du den so auf, wie ist der aktuell und wie ist der grüne Strom aktuell? Mhm. Oder hast du auch so ein paar Prozentzahlen, dass du sagst, also wir sind immer x Prozent günstiger als der Spotmarkt oder der Terminmarkt?
Ja, man kann schon so ein paar Daumenwerte quasi anlegen. Also im Moment ist der Base-Terminpreis bei ungefähr 80, 85 Euro die Megawattstunde. Das heißt, wenn ich heute für das Jahr 2025 eine sogenannte Bandlieferung mir einkaufe, eine Megawattstunde in 8.760 Stunden des Jahres abnehme, dann muss ich für die Megawattstunde ungefähr 85 Euro bezahlen. Das ist im Vergleich zu den Spitzenpreisen, die wir in der Energiekrise vor 2 Jahren gesehen haben oder vor 1,5 Jahren gesehen haben, schon dort wieder deutlich weniger. Das war zeitweise bei über 300 Euro die Megawattstunde. Im langfristigen Vergleich ist es trotzdem noch relativ teuer. Also in den Jahren vor 2021 lag der durchschnittliche Basepreis meistens so irgendwo zwischen 40 und 50 Euro die Megawattstunde. Genau, ja. Für Anlagenbetreiber, die jetzt eine Windkraftanlage in den letzten paar Jahren frisch in Betrieb genommen haben, ist das gerade so ein Preis, wo man indifferent ist, ob man nicht lieber die gesetzliche Einspeisevergütung in Anspruch nehmen soll oder ob man den Strom direkt quasi verkaufen soll. Es gibt aber inzwischen halt auch eine große Anzahl von Windrädern, die nicht mehr in der Förderung sind. Also im Jahr 2000 ist das der Vorläufer des heutigen Erneuerbaren Energiengesetzes in Kraft getreten und die darin festgeschriebene Förderdauer ist 20 Jahre gewesen, ist auch heute noch der übliche Förderzeitraum. Das heißt, seit dem Jahr 2021 fallen jedes Jahr Anlagen aus der staatlichen Förderung raus und müssen sich quasi ohne Netz und doppelten Boden im normalen Markt behaupten. Und für solche Anlagen ist es natürlich sehr interessant, sich nicht quasi den Launen des volatilen Spotmarktes zu unterwerfen, sondern ihren Strom zu einem festen Preis an einen Industriebetrieb zu liefern. Und auf der anderen Seite ist es für den Industriebetrieb eben interessant, einen festen, aber günstigen Grünstrom beziehen zu können, ohne wiederum das Beschaffungsrisiko im Spotmarkt zu haben. Und das ist quasi eine Konstellation, die quasi sehr häufig gut funktioniert. Eine andere Konstellation sind größere PV-Freiflächenanlagen. Die mussten in den letzten Jahren, um eine Förderung zu bekommen, in so ein Auktionsverfahren. Und da hat man sich quasi anhand der Kosten für die Anlagen unterbieten müssen. Es hat eine bestimmte Menge an installierter Leistung einen Zuschlag bekommen und man musste eben sagen, zu welchem Preis man denn bereit ist, diese Anlage zu bauen, umgerechnet in einen Euro pro Megawattstundenpreis. Und da sind die Zuschläge in den Jahren 2021, 2022 so in der Größenordnung 45 Euro bis 55 Euro die Megawattstunde gewesen, also auch nochmal deutlich unter dem, was heute quasi der Terminmarktpreis wäre. Und das ist eine andere Konstellation, in der quasi Anlagenbetreiber es attraktiv empfinden, direkt an den Verbraucher zu liefern und der Verbraucher wiederum einen Vorteil hat im Vergleich zu seinem bisherigen Beschaffungsmodell. Und dadurch, dass eben der Vertrag direkt zwischen dem Anlagenbetreiber und dem Verbraucher geschlossen wird und wir lediglich eine feste Abwicklungsgebühr nehmen, also wir kaufen nicht den Strom des Anlagenbetreibers ab, nehmen ihn auf unser eigenes Buch und verkaufen ihn dann weiter, sondern wir helfen quasi dem Anlagenbetreiber und dem Verbraucher zusammenzufinden und kümmern uns dann um die Abwicklung. Und dadurch entsteht quasi ein Preisvorteil, der für beide Seiten attraktiv ist.
Okay, das heißt aber auch, also wenn ich jetzt so überlege, okay, 20 Jahre alte Anlage, die ist ja eigentlich durchbezahlt, da habe ich noch ein bisschen Wartung dran, dann ist der Preis ja grundsätzlich, sage ich ja grundsätzlich, also gut, was würde ich bekommen, wenn ich ihn ganz normal ins Netz einleiten würde?
Ja, also da gibt es zwei Modelle. Also wenn ich mich jetzt auf die Erzeugerseite stelle und sage, ich habe quasi so eine Windkraftanlage, die aus der Förderung raus ist, dann habe ich hier eigentlich zwei verschiedene Varianten, wie ich den Strom verkaufen kann. Das ist eigentlich die wechselseitige Variante von den Beschaffungsoptionen. Ich kann entweder den Strom jeden Tag zum gültigen Spotmarktpreis verkaufen, dann habe ich keinerlei Preissicherheit, habe aber halt eben auch sämtliche, sagen wir mal, Ups and Downs quasi in meinen Umsätzen mit drin. Oder aber ich verkaufe meinen Strom an einen Energiehändler, der mir heute einen festen Preis zusagt für die zukünftige Lieferung. Und da wird er quasi in den Terminmarktpreis gucken und dann entsprechende Preisabschläge machen. Zack, zack, zack. Ne? Da sind Risiken quasi mit drin, da ist ein Strukturierungsentgelt mit drin und so weiter und so fort. Und dann habe ich im Grunde genommen als Anlagenbetreiber die Wahl zwischen vollständigem Preisänderungsrisiko auf der einen Seite, wenn ich in den Spotmarkt verkaufe, oder einem sehr niedrigen Festpreis, wenn ich auf Termin verkaufe. Und auf der Beschaffungsseite ist es genau umgekehrt. Ich habe entweder eben das Risiko der vollständigen Preisänderung, wenn ich über den Spotmarkt beschaffe, oder ich habe einen relativ teuren Beschaffungspreis, wenn ich über den Terminmarkt beschaffe. Und das lösen wir quasi auf, indem wir sagen so, ey, mach doch einfach direkt miteinander Geschäft, ne? So, dann hat der Anlagenbetreiber Sicherheit, dass der Strom, den er zeitgleich zum Verbrauch erzeugt, zu einem festen Preis quasi abgenommen wird. Und der Verbraucher weiß auch, dass quasi der Strom, der zeitgleich erzeugt wird, zu einem festen Preis geliefert wird. Es bleibt für beide noch eine Rest, sagen wir mal, variable Komponente übrig, Überschuss beziehungsweise Restbedarfsmengen. Aber es ist halt in der Gesamtschau ein sehr viel besseres Risiko und insbesondere auch Preisprofil als die herkömmlichen Varianten.
Okay, und den Vertrag, den ihr dann der dann verhandelt wird oder der unterzeichnet wird, ist der dann für 2 Jahre fest oder habt ihr da Mindestbindungsfristen, dass ihr sagt, nee, der muss schon für 2 Jahre, damit da alle ein Stück weit?
Also wir haben im Moment üblicherweise 1 bis 3 Jahre Vertragslaufzeiten. Längere Vertragslaufzeiten bieten wir im Moment nicht ohne weiteres an, weil wir übernehmen in dieser ganzen Abwicklung der Stromlieferung auch gewisse Risiken. Also zum Beispiel, wir machen eine Prognose, Einspeiseprognose. Und die ist nie exakt. Ne? Da sind immer bestimmte Abweichungen drin. Und diese Abweichungen, die bezahlen aber wir. Und wir können heute und für die nächsten 3 Jahre relativ gut kalkulieren, was quasi diese Abweichungen uns kosten werden. Und haben das in unserem Abwicklungsentgelt entsprechend berücksichtigt. Aber wenn jetzt jemand sagt, wir wollen dieses Abwicklungsentgelt für die nächsten 10 Jahre festgeschrieben haben, dann würde es für uns quasi schwierig werden, weil wir nicht wissen, wie in 10 Jahren quasi dieses Prognoserisiko quasi sich dann eben darstellen wird. Deshalb diese eher kürzere Laufzeit. Wir merken aber, dass es für die meisten Verbraucher eigentlich auch eine interessante Variante ist, das jetzt nicht so lange erstmal zu machen, weil es für viele halt eben auch das erste Mal ist. Und das ist dann quasi so zum Reinschnuppern ganz willkommen.
Okay. Und das heißt, wenn in dem Vertrag würde er dann drinnen stehen, wahrscheinlich dann die 60% irgendwie auf Festpreis und die 40% dann auf Spotmarkt.
Genau.
So ist es. So wäre das, ja, okay.
Genau, also, aber halt in einer gewissen Reihenfolge. Ne? Also es wird immer festgeschrieben, wenn die Anlage erzeugt, muss sie auch quasi den Verbrauch bedienen.
Ja.
Also man kann da nicht sagen als Erzeuger so, oh, jetzt ist aber gerade hier ganz interessanter Spotmarktpreis, jetzt will ich doch nicht liefern, jetzt verkaufe ich quasi lieber an den Markt. Nee, das ist dann eine feste Lieferverpflichtung. Wenn die Anlage erzeugt und der Verbraucher einen Verbrauch hat, dann fließt der Strom vom Anlagenbetreiber zum Verbraucher zu einem fest vereinbarten Preis. Und nur, wenn die Anlage nicht liefern kann, der Verbraucher aber einen Bedarf hat, dann kommt quasi diese Spotbeschaffung zum Tragen, die wir dann machen.
Mich jetzt gerade, wie funktioniert das? Also nur rein technisch, also löst das auch eure Software oder wie? Also ich brauche jetzt angenommen nichts, aber eigentlich hat die Windkraftanlage noch genug. Wie kommt das jetzt zu mir? Also wer, wo, an welcher Stelle wird das gerade entschieden? Ich brauche, du hast oder nee, ich brauche, du hast nicht, Spotmarkt.
Also, ja, also es Ich versuche es mit einer Metapher. Das kann man sich im Grunde genommen wie ein Bankkonto quasi vorstellen. Mhm. Und wir sind quasi derjenige, der das Bankkonto verwaltet. Okay. In dieses Bankkonto zahlt die Windkraft- und Solaranlage Strom ein. Mhm. Und von diesem Bankkonto entnimmt der Verbraucher die Energiemengen. Und es ist quasi ganz klar festgeschrieben, wenn quasi der Verbraucher etwas vom Bankkonto entnehmen möchte und gleichzeitig aber auch von der Erzeugerseite was reinkommt, dann wird das auf jeden Fall bedient. Und wir haben aber den Überblick über dieses Konto, im Energiemarkt nennt man das Bilanzkreis, und sehen dann eben auch, wenn das mal nicht ausreichen sollte, und kaufen dann quasi die entsprechenden Mengen an der Börse noch ein, sodass der Verbrauch immer und in jedem Fall quasi bedient wird. Ja, es ist ein sehr datengetriebenes Geschäft. Deshalb ist es für uns als sagen wir, Unternehmen mit einer Software-DNA auch ein schönes Business, weil wir unsere Stärken da ausspielen können. Sehr viel einfach Datenmanagement und Zeitreihenmanagement, Automatisierung. Immer wieder natürlich in der Interaktion mit der alten Energiewelt, Netzbetreiber, Messstellenbetreiber und all die ganzen, ich sag mal, Dinosaurier, die sich da halt eben noch so tummeln. Aber das macht uns Spaß, da ein bisschen,
Stimmung reinzubrechen.
Ein bisschen Stimmung reinzubringen, genau, ja.
Okay, und also das habe ich soweit verstanden. Und die jetzt haben wir vom Preis her, habe ich schon einen Prozentwert gehört, wie viel das günstiger ist ungefähr? Kannst du was sagen, also zum Herkommen?
Ja, ich würde sagen so, man kann aus Verbraucherperspektive in der Regel 1 bis 2 Cent günstiger beschaffen, als wie wenn man das im herkömmlichen Modell machen würde.
Okay.
1 bis 2 Cent pro Kilowattstunde oder auf Megawattstunde gesprochen 10 bis 20 Euro pro Megawattstunde. Und das ist, also wenn man es auf den reinen Energiepreis rechnet, so ein Vorteil von vielleicht 10% ungefähr. Mhm. Wenn man die ganzen Zusatzkosten wie Netzentgelte und so weiter noch mit reinnimmt, die sind natürlich fix, die fallen sowieso an, ist der prozentuale Vorteil dann nicht mehr ganz so groß. Aber in absoluten Werten ist das quasi bei einem Verbrauch von 10 Gigawattstunden dann trotzdem genügend Geld, um auch mal 2, 3 Mitarbeiter zusätzlich beschäftigen zu können.
Mhm. Für mich ist, eigentlich habe ich ja gar keine andere Alternative, um irgendwo grün zu werden. Also natürlich, ich kann mir meine eigene PV-Anlage aufs Dach bauen, kann damit auch was versorgen, damit speichern, aber ich brauche ja immer noch mal irgendwie was aus dem Netz. Ich muss ja irgendwo immer noch was zuholen.
Das stimmt, ja.
Das wird ja, nicht ausbleiben, oder?
Ja, also es wäre auch dumm, die Option des Netzes quasi nicht zu nutzen. Ne? Also ich meine, ist ja nicht so, dass wir jetzt quasi die Leitungen überall neu bauen müssen, sondern wir haben ja in Deutschland ein sehr gut ausgebautes Stromnetz. Und die Flexibilität, die man über das Stromnetz quasi nutzen kann, zu nutzen, macht auf jeden Fall Sinn. Aber es ist vollkommen richtig, viele unserer Kunden auf der Verbraucherseite sind inzwischen sogenannte Prosumer, das heißt auch Selbstanlagenbetreiber, haben auf ihren Werksdächern PV-Anlagen installiert und auch da haben wir ein Angebot im Übrigen dafür. Also wenn es ein Betrieb ist, der mehrere Standorte in Deutschland hat und dann Standort A eine große Solaranlage betreibt, aber nicht alles verbrauchen kann und einen Teil des Stroms an Standort B wiederum quasi gerne nutzen möchte, dann ist das ja wieder genau dasselbe. Ne? So Der Strom muss von einem Standort an den anderen Standort transportiert werden und abgewickelt werden. Und diese standortübergreifende Eigenversorgung, die können wir auch quasi abwickeln mit unserer Software. Am Ende ist es dann eine Kombination. Also die wenigsten Unternehmen bauen sich ein Windrad aufs Werksgelände, sondern es ist meistens halt eben dann eine Photovoltaikanlage. Und die Erzeugungsprofile von Wind und Solar ergänzen sich eigentlich ziemlich gut. Das heißt also, wenn jemand einen relativ großen Eigenerzeugungsanteil mit Solar hat, dann hat er ein sehr gutes Restbedarfsprofil, um das mit Wind abdecken zu können. Und auch da wird man dann wieder nicht auf 100% kommen, sondern braucht dann halt eben noch den Ausgleich über perspektivisch vielleicht Speicher, heute über den Spotmarkt. Und dafür das Netz zu nutzen, was eh schon da ist, macht natürlich total Sinn.
Aber das ist ja auch höchst spannend, wenn ich jetzt mehrere Werke habe. Es gibt ja viele Unternehmen, die jetzt verschiedene Standorte haben und sagen, Mensch, wir hauen überall PV rauf und ja, Rest geht dann einfach weg, den wir nicht selbst verbrauchen. Wäre ja blöd, dann kann man ja sagen, Mensch, das geht doch in Werk 2 und Werk 3 und irgendwie können alle miteinander kommunizieren, wer hat, wer braucht.
Absolut. Also das ist für viele Unternehmen, insbesondere die halt eben auch große Hallenflächen haben, inzwischen ein regelrechtes Zusatzgeschäft geworden. Also wir haben viele Logistikbetriebe als Kunden, die eben also Fußballfelder große Hallendächer haben. Und da ist es so, dass quasi die vor 10, 20 Jahren errichteten Immobilien meistens von der Statik und Dachtraglast nicht dafür geeignet sind, um da nachträglich jetzt große Solaranlagen draufzubauen. Aber bei allen neuen Immobilien werden von vornherein die Solaranlagen mitgebaut und auch maximal groß dimensioniert. Das heißt, es wird nicht geschaut, wie kann ich jetzt gerade mal den Energiebedarf, den ich am Standort A habe, bestmöglich decken, sondern wenn da eine Dachfläche frei ist, wird die einfach zugelegt mit Paneelen. Und wenn ich dann eben die Hälfte des Stroms am Standort gar nicht verbrauchen kann, sondern als Überschuss eigentlich habe, dann kann ich den eben an so einen alten Standort liefern, wo ich keine Solaranlage draufbauen kann und habe dann quasi meinen eigenen Grünstrom standortübergreifend genutzt.
Tolles Konzept. Das ist, ich glaube, das wissen noch nicht so viele Menschen in Deutschland oder so viele Unternehmer. Jedenfalls kenne ich das so noch nicht, das Modell. Und von daher, wie lange gibt es euch schon am Markt?
Also wir haben uns gegründet 2016, haben allerdings die ersten 3 Jahre sehr viel Zeit damit verbracht, zunächst mal die ganze Energieregulatorik in Software zu gießen. Also man muss da einen relativ großen Anfangsaufwand betreiben, um dann überhaupt mal auf einem Niveau zu sein, wo man, ich sag mal, mitspielen kann. Und so richtig starkes Wachstum haben wir eigentlich seit 2020. Also die letzten 4 Jahre sind wir sehr stark gewachsen, sind es, wie gesagt, aktuell knapp 90 Mitarbeitende, deutschlandweit auch. Als digitales Unternehmen kann man das relativ gut machen. Die meisten bei uns arbeiten halt Tag ein, Tag aus mit einem Computer. Ich selber bin aber seit 17 Jahren im Energiemarkt quasi jetzt tätig und habe dementsprechend auch da schon viele verschiedene Perspektiven gesehen und behaupte mal von mir, mich kann da wenig schrecken sind dann ein gutes Team, also viele Energiefachleute, aber dann halt eben auch die entsprechenden Digitalisierungsexperten, Softwareentwickler. Wir haben inzwischen relativ guten Customer Support. Am Anfang, als wir sehr schnell gewachsen sind, ist es uns zeitweise auch ein bisschen über den Kopf gewachsen, muss man sagen. Aber das sind übliche Wachstumsschmerzen inzwischen.
Richtig.
Freue ich mich über die, die Professionalität, die wir da in dem Bereich auch haben. Ja,
das wünsche ich euch, ne? Wachstumsschmerzen. Ne? Also von daher, das hat mein Mentor mal gesagt, dass das wünsche ich zuerst. Alles gut.
Ja. Thomas, wann müsst ihr neu Strom beschaffen?
Ja, ich denke mal 2025 muss ich mich damit auseinandersetzen, weil Vertrag läuft bis 26 und 25 muss ich dann schon mal so ein bisschen mal gucken, wohin wir uns dann ausrichten wollen. Weil jetzt, wie gesagt, das sind so strategische Beschaffungen, wo dann wirklich mehr die Tranchen eingekauft werden, Monat für Monat. Und wenn ich dieses Modell weiterfahren wollen würde, dann muss ich mich dann schon in 25 damit auseinandersetzen, dass ich für 27 dann schon einkaufe,
rechtzeitig dann. Verstehe. Und ist das Thema Grünstrom bei euch relevant in der Beschaffung?
Jetzt ja. Also nein, grundsätzlich schon. Das ist, es wird ja immer mehr Thema. Und von wir haben es jetzt überhaupt noch nicht berücksichtigt. Wir sind eher noch an dem Thema, dass wir sagen, okay, PV aufs Dach, was können wir da noch machen, um da was nachzusetzen? Aber das reicht natürlich nicht, um alles abzudecken. Deswegen werden Sonnenmodelle natürlich interessant. Aber dazu müssen wir noch mehr wachsen und ihr auch noch mehr wachsen, weil dann bietet ihr es kleineren Unternehmen an und ich brauche dann vielleicht ein Gigawatt und ja.
Okay, also wir arbeiten dran, dass wir dann in einem Jahr quasi auch für ein Unternehmen eurer Größenordnung eine Lösung anbieten können. Und dann können wir, wenn das dann erfolgreich geklappt hat, nochmal einen Follow-up-Podcast machen. Dann berichtest du mal quasi aus Perspektive eines Kunden, wie das quasi gelaufen ist. Ja.
Vielleicht, ich habe eine Frage noch, weil du sagst, das Mensch mit Einkäufern. Wer kommt auf euch zu? Also wer ruft dich an? Also ruft dich der Vorstand vom großen Unternehmen und sagt, Mensch, ich habe hier gesehen, was ihr da macht, ich brauche das? Oder sind es indirekte Einkäufer, also die für den indirekten Einkauf verantwortlich sind? Mit wem hast du da Kontakt?
Ist relativ unterschiedlich. Also wir haben immer wieder oder einen gewissen Anteil von Anfragen einfach über die Webinare, die wir geben. Also wir informieren quasi im Rahmen von Webseminaren über dieses Modell. Da schreiben wir ganz gezielt Geschäftsführer und Einkäufer aus dem Mittelstand an. Danach bieten wir dann quasi im Rahmen von individuellen Beratungsgesprächen eben die Lösung maßgeschneidert an. Wir bekommen immer wieder Anfragen oder auch zahlreiche Anfragen über Makler, also Energieberater, die für Unternehmen den Energieeinkauf quasi outgesourced machen. Ist für uns ein inzwischen relativ interessanter Kanal, weil einfach bei den Energiemaklern oder Beratern die Expertise, wie dieses Modell zu bewerten ist, schon recht gut vorhanden ist. Und wenn wir denen das einmal erklärt haben, dann können die das ihren Kunden wiederum weitererklären. Also es ist für uns quasi deshalb ein recht effizienter Kanal. Was eigentlich die schnellsten Deals sind, nenne ich es mal, ist eigentlich, wenn ein Anlagenbetreiber gleich mit einem entsprechenden Verbraucher ankommt. Kann manchmal, also weiß nicht, da gab es dann wieder irgendeine IHK-Sitzung, wo quasi der Windparkbetreiber X neben dem Fabrikanten Y saß. Und dann haben sie sich überlegt, ey, mich nervt das hier total, dass die Stadtwerke wieder so einen teuren Preis aufgerufen haben. Und dann sagt der eine zum anderen so, er kauft auch meinen Strom, ich kann es ja billiger machen. Und dann brauchen die nur noch einen Erfüllungsgehilfen, der quasi die ganze Abwicklung eben regelt. Und solche Anfragen bekommen wir auch immer mehr.
Das ist cool. Und auch, ich glaube, mit den Energieberatern, das ist ja wie, ja, das sind ja deine Außendienstmitarbeiter, deine nicht bezahlten Außendienstmitarbeiter, wenn du so willst, weil wenn die bei den Kunden sitzen und sagen, Mensch, geh mal auf grün, guck da mal, was da geht.
Ja, die haben dann ein gesundes Eigeninteresse, quasi dieses Modell anzubieten, weil sie natürlich auch von ihren Kunden immer mehr Anfragen bekommen, ey, ich brauche was Grünes, aber es soll nicht teuer sein die bisherigen PPAs, Power Purchase Agreements, sind halt in der Regel nur den Großindustrie- oder energieintensiven Betrieben angeboten worden. Und da jetzt quasi eine Option für den Mittelstand zu haben, ist für die schon sehr interessant. Ja.
Habt ihr viele Marktbegleiter? Also ich kenne das Modell gut, weil wir wahrscheinlich auch nicht in der Größe sind, wo das für uns relevant ist. Deswegen kenne ich das nicht, aber ich würde jetzt sagen, es ist neu. Ihr habt wahrscheinlich nicht so viele Marktbegleiter.
Ja, ich sag mal so, also das Thema ist im Moment ganz präsent in, also viele junge Unternehmen sprießen gerade aus dem Boden und versuchen quasi irgendwas im Umfeld von PPA zu machen. Die konkrete Ausgestaltung ist unterschiedlich. Also wir beobachten das auch genau, wie die anderen das dann versuchen zu lösen. Einige sind dabei, die halt eben ganz klassisch den Strom erstmal kaufen, um ihn dann wieder weiter zu verkaufen. Ist ja ein legitimer Ansatz, ist, ich sag mal, über Jahrzehnte so etabliert von den Stadtwerken auch betrieben worden, ist aber am Ende halt ein anderes Geschäftsmodell als unseres, wo wir eher als Abwicklungsdienstleister aktiv sind. Ich würde sagen, wir sind recht einzigartig in der Größe und in dem Segment und mit dem Angebot, mit dem wir aktiv sind. Also wir sind ein, ich sag mal, erfahrenes, etabliertes Unternehmen. Unsere Kunden auf der Erzeugerseite betreiben deutschlandweit fast 14.000 Wind- und Solaranlagen. Das heißt, da ist ein riesiger Pool an Erzeugungsmenge vorhanden. Plus wir haben eben eine professionelle Mannschaft, die ist erfahren in dem Energiemarkt. Das ist einigermaßen einzigartig. Dann gibt es viele neue Akteure, Startups, die jetzt quasi mit dieser Geschäftsidee starten. Da kann ich noch nicht gut abschätzen, wie gut und seriös die Angebote sind, wie sauber das abgewickelt wird. Aber es kommt auf jeden Fall Bewegung in den Markt. Und dann gibt es eben noch die großen etablierten Platzhirsche. Ich nenne jetzt mal eine Statkraft oder eine Uniper. Die haben so ein PPA-Geschäft, wo sie selbst den Strom erstmal kaufen und ihn dann weiterverkaufen, auch in der Vergangenheit schon gemacht. Aber halt in der Regel mit einer Zielgruppe von Industriebetrieben mit mehr als 100 Gigawattstunden Jahresverbrauch. Und also der Markt ist ja riesig, ne? Also das ist, ich meine, Strom braucht irgendwie jeder und deshalb ist da jetzt wenig Wettbewerbsparanoia, sage ich mal, ne? Aber man muss natürlich schon versuchen, Klarheit in das Angebot zu bringen, ne? Weil durch diese Unterschiedlichkeit der Modelle ist es für einen Einkäufer manchmal vielleicht auch nicht ganz leicht zu verstehen, was sind jetzt die Vor- und die Nachteile oder die Unterschiede zwischen den verschiedenen Modellen. Und ja, da versuchen wir natürlich über so Formate wie hier jetzt in dem Podcast auch ein bisschen in die Breite zu senden, um einfach dieses Verständnis zu schaffen. Und wenn dann am Ende auch der ein oder andere Mitbewerber davon profitieren sollte, dann soll es mir recht sein, weil wie gesagt, die Energiewende kann nur erfolgreich sein, wenn sie am Ende auch kostengünstig vonstatten geht und durch eine Abwicklungsautomatisierung, wie wir es im Kern halt eben machen, ist halt die Grundlage dafür geschaffen, dass das möglich ist. Und im Kern ist es ja nach wie vor so, Sonne und Wind schicken keine Rechnung. Ne? Das ist der große Vorteil, haben wir jetzt quasi gesehen in der fossilen Energiekrise mit Russland und Ukraine. Aber es muss halt eben dann auch zuverlässig funktionieren. Und an diesem, sagen wir mal, Grad der Professionalität der früheren oder etablierten Energieversorger messen wir uns. Und da glauben wir, dass wir nicht nur mitspielen können, sondern dass wir es sogar noch besser können.
Absolut. Mit so viel Manpower auch und so vielen Jahren Erfahrung auch, die du mitgebracht hast oder auch dein Team, wenn du da so weitermachst, dann schafft es ja gar keiner, dich einzuholen.
Wir werden es sehen, ja.
Kurz am Rande, KI, ist das bei euch ein Thema? Arbeitet ihr damit viel? Also ist ja überall in aller Munde, auch im Einkauf und so, aber vielleicht ja. Ist da, manchmal ist es ja auch interessant, mal, okay, was macht eine andere Branche mit KI und vielleicht kann man das mit übertragen. Also das nur so als Abschluss.
Einmal. Also wir haben das quasi tagtäglich im Einsatz, aber in den, ich sag mal, eher üblichen Geschichten, also wenn es darum geht, Customer Support zum Beispiel zu automatisieren und so weiter. Das ist quasi etwas, wo wir KI standardmäßig im Einsatz haben. Wir gucken uns das auch an, wie wir es quasi bei im Datenmanagement besser nutzen können, also ja. Für Prognosemodelle und Ähnliches. Das ist, muss man fairerweise sagen, da aber auch nichts ganz Neues. Also sogenannte künstliche neuronale Netze sind quasi schon vor 10 Jahren in der Energiewirtschaft zum Einsatz gekommen. Da war das halt noch nicht so ein Hype, ne? Und da hat das niemand quasi KI genannt, sondern das hieß halt künstliches neuronales Netz. Und damit hat man versucht, quasi die Erzeugungs- oder Verbrauchsprognose zu optimieren. Okay. Und das ist quasi Brot- und Buttergeschäft. Also das gehört quasi dazu. Und da ist es aber natürlich trotzdem cool zu sehen, was quasi neue Modelle quasi leisten können. Und da gucken meine Kollegen schon drauf, weil von dem Dienstleistungsentgelt, was wir quasi bekommen für jede Megawattstunde, die vom Erzeuger zum Verbraucher geliefert wird, können wir natürlich mehr behalten, je weniger Kosten wir dabei quasi unterwegs haben. Und da lassen sich schon mit KI auch Potenziale heben und mal gucken, wo da die Reise noch hingehen wird. Also wir finden es mega spannend und dadurch, dass wir halt als Softwareunternehmen mit vielen Entwicklern und so sowieso eine sehr, ich sag mal, Technik- und innovationsverliebte Clique sind, machen wir auch viele KI-Sachen, die überhaupt nichts mit Business zu tun haben, die einfach nur cool sind. Ja. Keine Ahnung. Also ich habe eine riesen Freude daran, bei unseren Teamtagen irgendwelche PowerPoint-Präsentationen zu machen, wo ich mir irgendwelche mit DALL-E oder anderen KI-Programmen generierte Bilder quasi dann mache. Und dann gibt's immer einen riesen Lacher. Also ich hatte letztens so ein Bild. Da ging es darum, dass für Anlagenbetreiber, deren Vergütungszeitraum ausläuft, das wie ein Sprung ins kalte Wasser ist. Ne? Und dann habe ich so ein Bild generieren lassen, wo quasi so ein Windkraftmechaniker quasi in einen Swimmingpool springt. Dann ist er da gerade so im Anflug. Und dann lachen natürlich alle, weil das Wasser spritzt schon, bevor der im Wasser ist. Also es ist halt wie so ein Klassiker, wo die KI wieder einen Fehler gemacht hat. Ne? So. Aber ja, genau, das sind so Sachen, die spielerisch und professionell. KI ist ein Thema, aber für uns ist es, also ich glaube nicht, dass quasi Ende zu Ende der Prozess, den wir im Moment hier abwickeln, kurzfristig von der KI abgewickelt werden wird.
Okay. Ja. Matthias, gibt es so eine Frage, wo du sagst, Mensch, die hätte Thomas mir mal stellen sollen, da hätte ich nochmal gut drauf antworten können, die ich dir noch nicht gestellt habe, die noch spannend ist für den Zuhörer?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, ich habe massiv ausgespeichert in den letzten 50 Minuten oder so. Mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein, aber ich bin mir sicher, dass es noch coole Fragen gegeben hätte. Wenn die noch aufkommen sollten bei dir oder auch bei der Hörerschaft, jederzeit gerne auch via E-Mail in Kontakt treten. Freue mich da auf jeden Fall, Auskunft zu geben.
Sehr gerne. Wir packen deine Links in die Shownotes rein. Wie kann ich dich erreichen? Oder wenn ich jetzt auch manchmal, das ist spannend für mich, ich möchte da noch mal mehr von wissen.
Am einfachsten eigentlich über LinkedIn, Matthias Karger. Der CEO von Node Energy, da findet man mich, wenn man mir da eine Kontaktanfrage schickt oder eine Direktnachricht, dann reagiere ich da eigentlich immer drauf, wenn es jetzt nicht gerade eine klassische Vertriebsinitiative ist, wo mir jemand, keine Ahnung, was verkaufen möchte, dann sehr, sehr gerne darüber. Genau, und ich glaube, meine Kontaktdaten, E-Mail-Adresse sind auch auf der Webseite, node.energy.
Das Ganze ist node.energy und verlinken wir auch mit rein. Und dann mal schauen. Ich bin gespannt. Das ist bestimmt für den einen oder anderen Zuhörer was komplett Neues. Ich habe es noch nicht gehört. Aber ich habe es verstanden, deswegen habe ich auch keine Frage mehr.
Das freut mich, Thomas. Sehr schön.
Ja, Matthias, ich danke dir für die Zeit. Eine Stunde Interview haben wir. Da ist viel drin zum Thema Energiemarkt und grünen Strom. Sehr, sehr, sehr spannend. Und ich freue mich schon mal auf eine baldige Zusammenarbeit. Das wird gut werden.
Bestens, Thomas. Vergnügen war auf meiner Seite. Hat Spaß gemacht. Und bis bald.
Bis bald. Ciao.